Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, in der 2000-jährigen Kirchengeschichte hat es die unterschiedlichsten Ereignisse und Wendungen gegeben. Aber ich denke, ein Phänomen blieb in all den Jahren fast immer bestehen, nämlich, dass Christen wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Zu allen Zeiten ist das überall auf dieser Welt so gewesen. Und in den letzten Jahren machen vor allen Dingen Länder wie Pakistan, wie Indien oder Indonesien oder der Sudan oder die Volksrepublik China von sich reden. Allein im Sudan hatte die Christenverfolgung des islamistischen Regimes unter dem General Omar al-Bashir seit 1983 über 1,5 Millionen Menschen das Leben gekostet. In Indien hat zum Beispiel ein ganz bestimmter Fall vor knapp 6 Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der 57-jährige Missionar Graham Staines und seine beiden Söhne, vielleicht haben Sie davon gelesen, in Idea. Dieser Missionar und seine beiden Söhne, Philip und Timothy, die verbrannten im Januar 1999 in ihrem Auto, als aufgebrachte hinduistische Extremisten ihr Auto anzündeten. Und das Ehepaar Staines hatte davor 30 Jahre lang unter dem Ärmsten der Armen, unter Leprakranken in Indien gearbeitet. Und das Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass die Ehefrau Gladys Staines seit dem Tode ihres Mannes und ihrer beiden Söhne die Arbeit alleine dort in Indien unter den Leprakranken fortführt. Ich war niemand, hätte es ihr verübelt, wenn sie ja in ihr Heimatland zurückgegangen wäre, aber wahrscheinlich hat sie Ähnliches gedacht, was die Apostel Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sagten, nachdem sie ihnen verboten hatten, im Namen Jesu zu reden oder zu lehren. Und da heißt es an dieser Stelle, zu Beginn der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir selber erlebt haben. Wir haben selber die Liebe Christi in unserem Leben erlebt und die drängt uns jetzt, sagt Paulus später in meinem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die drängt uns, zu den Menschen zu gehen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist der Satz, der sich einige Verse vor unserem Predigtext befindet. Petrus und Johannes wurden nach dieser besagten Aussage freigelassen. Sie gehen zurück nach Jerusalem in die Gemeinde, in die erste Gemeinde und erzählen, was sie erlebt haben vor dem Hohen Rat. Und hier setzt nun unser Predigtext ein in Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23, den darf ich uns vorlesen bis Vers 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, heißt es da, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. soweit der Predigtext. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit in der Geschichte der Gemeinde Jesu hier. Der Anfang war, ja, man könnte fast sagen, atemberaubend. Nach der Pfingstpredigt von Petrus bekehrten sich alleine um die 3000 Menschen. Und so heißt es dann auch im letzten Vers von Apostelgeschichte 2, dass Gott von da an jeden Tag weitere Menschen rettete, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wir haben es in der Lesung gehört. Und Apostelgeschichte 2 zeigt auch, dass für diese ersten Gläubigen 5 Kennzeichen, 5 Eckdaten charakteristisch waren. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Auch das haben wir in der Predigt, in der Lesung gehört. Und zwar heißt es da, sie vertrauten ihrem souveränen Gott, der die Macht hat, Menschen durch die schlichte Predigt zum Glauben zu führen. Sie vertrauten dem souveränen Gott. Er allein fügte Menschen hinzu. Das war das erste Kennzeichen. Sie vertrauten dem souveränen Gott. Aber dann kommen diese 4 Eckpfeiler auch ab Vers 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie pflegten eine enge Gemeinschaft untereinander. Sie feierten gemeinsam das Mahl des Herrn. Und fünftens dann, sie blieben beständig im Gebet. Das waren die wichtigen Eckdaten der ersten Christen, die auch für uns heute entscheidend wichtig sind. Und nun in Kapitel 4 werden uns weitere Kennzeichen der ersten Gemeinde gezeigt, aber diesmal eben unter etwas anderen Vorzeichen. Zunächst hatte Gott auch dieses Mal wieder geschenkt, dass viele Menschen nach der Predigt von Petrus zum Glauben gekommen sind. In Kapitel 4, Vers 4 heißt es zum Beispiel, viele von denen, die die Botschaft des Apostel oder der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Aber dann kam es postwendend zu den ersten Anfeindungen. Die beiden Apostel Petrus und Johannes werden kurzerhand vor den Hohen Rat der Juden gezerrt. Was war passiert? Kurz vorher hatten sie vor dem Tempel in Jerusalem einen gelähmten Bettler im Namen Jesu geheilt und damit natürlich für helle Aufregung unter dem Volk gesorgt. Und wenn Sie einmal ein Kapitel zurückschlagen, in Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, als die beiden Apostel in die Salomo-Halle des Tempels gingen, da strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Und da packte Petrus auch diese Gelegenheit beim Schopfe und predigte ein zweites Mal nach dem großen Pfingstwunder zu den Menschen. Und den Erfolg der Gemeinde konnten die Führer, den vermeintlichen Erfolg aus den Augen der Juden, den vermeintlichen Erfolg der Gemeinde, konnten die Führer der Juden eben nicht akzeptieren. Aber sie konnten die gefangenen Apostel auch nicht bestrafen, weil das Volk eben sah, dass Johannes und Petrus in einer göttlichen Kraft, in einer göttlichen Autorität, in der Kraft Gottes gehandelt hatten. Das wusste und das sah auch das Volk. Und deswegen konnten sie sich nicht kurzerhand irgendwie beseitigen, eliminieren. Und so mussten sie die beiden wieder freilassen. Und sie untersagten ihnen aber, jemals wieder öffentlich über diesen Jesus zu sprechen oder zu leben. Aber wir haben gesehen, Petrus und Johannes, die ließen sich davon überhaupt nicht einschüchtern. Für uns ist es unmöglich, dass wir schweigen, was wir von Jesus gesehen und gehört haben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Das war ihre unmissverständliche Antwort. Und mit diesem Lagebericht kommen die beiden nun zurück in ihre Gemeinde in Jerusalem. Ich denke, einerseits war die Gemeinde dort in Jerusalem natürlich heilfroh, als sie die beiden vor der Türe sahen und sie haben sich gefreut und haben wahrscheinlich gedacht, Gott hat geschenkt, dass die beiden wieder freigelassen wurden. Aber andererseits merkte die Gemeinde auch den kalten Hauch der Anfeindung hautnah in ihrem Nacken. Sie wussten, von nun an wird es bei allen Wirken Gottes an den Menschen auch massive Anfeindungen geben. Die Leute werden uns bedrohen, sie werden uns verspotten, sie werden uns vielleicht auch verjagen und unsere Versammlungen zerschlagen versuchen. Das war der verzwickte Lagebericht nach dem Eintreffen von Johannes und Petrus. Aber nun ist es sehr interessant, was jetzt passiert. Wie reagiert denn die Gemeinde auf diesen verzwickten Lagebericht von der Missionsfront? Wenn wir uns die Verse 24 bis 29 anschauen, dann sehen wir in dieser angespannten Lage, reagiert die Gemeinde, ich denke, sehr weise. Was macht sie denn zunächst? Sie waren ja jetzt eine sehr große Gemeinde, über 5000 Menschen. Man hätte ja vielleicht auch versuchen können, diese große Gruppe irgendwie einzusetzen, vielleicht auch politischen Druck zu machen, um sich Gehör zu verschaffen oder ja durch eine Demonstration Widerstand leisten gegen die Anfeindung. All das ist ihnen überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sondern hier heißt es schlicht, sie wandten sich alle gemeinsam und einmütig an Gott. Das ist es. Das ist das Erste und das ist der entscheidende Schritt, sich Gott zuzuwenden. Das war für die Gemeinde damals ganz klar. Und interessant ist, dass in der ganzen Apostelgeschichte, in den 28 Kapiteln, das Gebet der Gemeinde sehr oft in Verbindung mit der Mission steht. Also es wird immer wieder an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, welche wichtige Rolle das Gebet der Gemeinde bei der Mission spielt. Gerade an ganz zentralen Stellen in der Apostelgeschichte wird auch immer wieder vom Gebet der Gemeinde geredet. Also so zum Beispiel schon vor Pfingsten, als die Gemeinde im Gebet auf das Kommen des Heiligen Geistes wartet, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Oder bei der Wahl des 12. Apostels, ein Apostel muss ja nachgewählt werden, in Apostelgeschichte 1, Vers 24 bis 25, da wird gebetet, da wird darum gefragt, wen denn Gott ausgesucht hat als 12. Apostel. Und dann geht es weiter, in Kapitel 3, die Heilung des gelähmten Bettlers durch Petrus und Johannes, die steht auch im Zusammenhang mit den Gebetszeiten, zu denen die beiden Apostel gerade wollten. Und in Kapitel 6, Vers 4 werden uns die unaufgebbaren Prioritäten der Gemeindeleitung genannt, die da heißen, wir werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Diese beiden Dinge waren die eigentlichen Aufgaben der führenden Apostel, das Gebet und die Verkündigung des Evangeliums. Und man könnte noch andere Stellen ausführen. Zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 15 wird die Mission in Samaria von Gebet um den Heiligen Geist begleitet. Und auch die Bekehrung des Paulus in Kapitel 9 ist mit Gebet verbunden, Kapitel 9, Vers 11. Und auch vor der ersten Missionsreise des Apostels in Kapitel 13 geht die Gemeinde in Antiochia ins Gebet, bevor sie die beiden Missionare Barnabas und Paulus aussenden. Also wir sehen die Betonung, dass eine Gemeinde immer zuerst betende Gemeinde ist, die sich in allen Situationen und auch in allen verzwickten Lagen zuerst und vor allem Gott zuwendet, diese Betonung und auch die Forderung an uns heute, dass wir vor allen Dingen betende Gemeinde sein müssen, wenn wir Gemeinde sein wollen, diese Betonung ist, denke ich, nach Apostelgeschichte 4 und auch im Kontext der ganzen Apostelgeschichte absolut gerechtfertigt. Beten, das ist eben der Dienst, den ja jeder von uns in der Gemeinde tun kann. Dazu braucht es eben keine speziellen Fähigkeiten, im Gegenteil. Ich war der Betende, der gibt ja mit seinen Worten, der gibt mit seinem Gebet gerade zum Ausdruck, dass er eben aus eigener Kraft überhaupt nichts vermag, dass er nichts tun kann, dass vielmehr Gott alles vermag und dass er doch bitte eingreifen möge. Und damit kommen wir schon zum zweiten Schritt, zur zweiten, ja, weisen Reaktion der Gemeinde in Jerusalem. Sie wendet sich Gott zu, das war das Erste, aber die Frage ist, wie tut sie das? Wie spricht sie Gott an? Vers 24. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Vielleicht haben Sie in Ihrer Übersetzung Herr als Anrede stehen. Aber das ist vom Griechischen her nur eine unzureichende Übersetzung. Die griechische Anrede hier ist das Wort Despot. Ein Despot ist jemand, der uneingeschränkte Macht ist. Gott, du hast uneingeschränkte Macht, du bist der große Herrscher, der alles gemacht hat, Erde und Meer, und so heißt es ja dann auch in Vers 24, du hast Erde und Meer gemacht, du hast das ganze Universum mit allem, was darin ist, gemacht, du bist es, der allmächtige Herrscher. Die Gemeinde erkennt also mit ihrer Anrede Gottes Allmacht an. Sie macht hier den Schritt vom, ja gewissermaßen vom Größeren zum Kleineren. Sie sagt, du Gott, du hast alles gemacht und du hast auch die Macht über alles. Also gehört diese momentane, verzwickte Lage, in der wir gerade stecken als Gemeinde, auch zu deinem Herrschaftsbereich. Ein ganz wichtiger Punkt auch im Gottesbild der Gemeinde. Sie führt sich immer wieder vor Augen, dass Gott groß ist. Sie führt sich die Größe Gottes vor Augen, seine Allmacht über die Schöpfung. Wir haben ja auch als bekennende Gemeinden schon sehr viel, denke ich, über die Allmacht Gottes gehört. Aber ich denke, man kann gar nicht oft genug sagen, wie winzig klein eben der Mensch doch in diesem Universum ist und wie groß Gott in der Relation dazu uns. Denn wir haben ja alle die natürliche Angewohnheit, unser eigenes Leben als sehr wichtig anzusehen. Vielleicht kann da folgendes Beispiel das etwas verdeutlichen. Man schätzt ja, dass das ganze Weltall ca. 500 Millionen Sternensysteme hat, so die Schätzung. Und irgendwo darin, in diesen 500 Millionen Sternensystemen, schwebt ein spiralförmiges Wölklein, das sich aus Milliarden von Sternen und Sternchen zusammensetzt. Und eines dieser Sternchen auf der Spiralwindung des Wölkleins, das ist die Sonne. Und um diese Sonne kreisen nun 9 winzige Pünktchen, von denen das dritte Pünktchen eben Erde genannt wird. Und auf dieser Erde gibt es wiederum einige winzige Pünktchen, und das sind wir. So klein sind wir in der Relation zu dem allmächtigen Gott. Und die Gemeinde sieht es hier in der Anrede ihres Gebetes. Du bist der Herrscher des Universums. Gottes Allmacht ist gewaltig, und sie dient der Gemeinde in Jerusalem dazu, die Relationen zurechtzurücken. Was können die Juden uns denn anhaben? Wir haben doch den Allmächtigen auf unserer Seite. Er kann uns aus aller Not heraushelfen. Martin Luther zum Beispiel hatte einmal einen einfachen Bauern besucht und ihn gebeten, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Der Bauer fing an mit dem Glaubensbekenntnis. Er sagte: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Stopp, sagte Luther und fragte nach: Was heißt das denn für dich, allmächtig? Und der Bauer antwortete ganz ehrlich: Ich weiß es nicht genau. Luther sagte: Ja, lieber Mann, ich und alle Gelehrten wissen es auch nicht, aber glaube nur in Anfalt, dass Gott gewiss und wahrhaftig dir, deinem Weibe und deinen Kindern aus allen Nöten aushelfen kann, auch wenn du schon von der ganzen Welt verlassen bist. Das ist Gottes Allmacht. Luther hatte recht, wir können ja die ganze Dimension der Allmacht Gottes nicht begreifen. Er hat das ganze Universum, dieses unbegreiflich große Universum, geschaffen. Aber wir dürfen sie doch ganz persönlich auf unser Leben anwenden, auf unsere Nöte und Sorgen im Alter. Und die Gemeinde hier tut das. Sie setzt das ganz bewusst an den Anfang ihres Stoßgebetes. Und so knüpft auch der dritte Schritt in dieser weisen Reaktion der Gemeinde direkt daran an. Was ist denn die Folge, wenn man Gottes Allmacht anerkannt hat? Die Folge ist, dass man auch seinem souveränen Plan, diese Welt betreffend, völlig vertraut. Vers 25 bis 28, nach der Anrede an den Allmächtigen, da folgt nun eine Auslegung der ersten beiden Verse von Psalm 2. Vers 25, du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, in Psalm 2, 1 und 2, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht, und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Hier in Psalm 2, wenn wir uns Psalm 2 anschauen, dann sehen wir, dass David von dem Aufstand der Völker und ihrer Herrscher gegen den Gott Israels und gegen seinen Gesalbten redet. Und das war in dem Kontext, in dem alttestamentlichen Kontext, zunächst der König Israels. Er war der Gesalbte. Er wurde, als er zum König eingesetzt wurde, gesalbt. Er war der Gesalbte. Also David redet hier wahrscheinlich von sich selbst zunächst. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die sieht hier ganz richtig einen direkten Hinweis auf den eigentlichen Gesalbten, auf den eigentlichen König, auf den wahren Nachkommen Davids, auf den Königsthron Davids, nämlich auf Jesus Christus selbst. Und hier wird ganz deutlich gesagt, dass Aufbegehren der Völker und Könige ist eben nutzlos, weil es gegen diesen allmächtigen Gott gerichtet ist. Und das wird nun im Vers 27 und 28 auf die Gefangennahme und Verurteilung Jesu bezogen. Da heißt es, Juden und Heiden, Herodes und Pilatus, hatten sich zusammengetan, um diesen Jesus auszuschalten. Aber in Wirklichkeit, so weiß die Gemeinde und so heißt es auch in Vers 28, in Wirklichkeit haben sie damit nur das getan, was Gott in seiner Macht vorherbestimmt hatte und was nach seinem Plan auch geschehen sollte. Gott hatte also diese Menschen, Pilatus und Herodes, dazu gebraucht, und auch die anderen, die involviert waren, auch in die Gefangennahme und Kreuzigung Jesu, hatte diese Menschen dazu gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Das war eben von vornherein so geplant von Herodes und Pilatus und alle anderen, die Hand an Jesus gelegt haben und ihm den Kreuzestod gewünscht haben, waren letztlich nur Werkzeuge in der Hand des allmächtigen Gottes. Das erinnert auch ein Stück weit auch an den Pharao, dem Gott das Herz verstockte, damit er eben die Israeliten nicht einfach ziehen ließ, aus Ägypten heraus. Und damit, so heißt es ja auch in Römer 9, damit wollte Gott seine Macht erweisen vor aller Welt. Herodes, Pilatus und all die anderen waren nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Das entlässt sie natürlich nicht aus ihrer Verantwortung für ihre Taten und doch waren sie letztendlich Statisten im Heilsplan eines anderen und nicht des souveränen Gottes. Und die Gemeinde in Jerusalem, die sieht hier das. Sie weiß, da gab es eben keine Zufälligkeiten. Alles war von langer Hand geplant von unserem allmächtigen Gott. Das heißt, Gott kommt zu seinem Ziel. Er ist ein allmächtiger, ist ein erwählender Gott. Und deshalb wird er auch diese verzwickte Lage, in der wir sind, wir stehen hier in Verfolgung als Gemeinde, das wussten die Leute, das wussten die Gemeinde in Jerusalem. Er wird auch uns aus dieser verzwickten Lage, in der wir uns befinden, herausführen nach seinem Plan. Die Zwickmühle wird wieder aufgehen. In Apostelgeschichte 2, Vers 47, da haben wir ja schon festgestellt, wir haben es in der Lesung gehört, dass die Gemeinde das von Anfang an auch wusste. Unser Gott, der ist ein Gott, der in seiner Allmacht, in seiner souveränen Macht Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Und sie wussten, das können wir nicht produzieren, das können wir nicht schaffen, aber wir sollen dafür beten, das wussten sie. Und ich denke, wir als bekennende Gemeinden, wir können hier auch von den ersten Gemeinden lernen. Wir sollen Gottes souveränen Plan für diese Welt vertrauen und doch weiter beten, auch für diese Welt, für die Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und in Vers 29 und 30 sehen wir das ja. Da folgt dann auch noch die Bitte der Gemeinde an Gott. Aber zunächst gibt sie Gott recht, indem sie sagt, ja, alles ist auch wirklich so eingetroffen, wie du es geplant hast. Ja, du bist wirklich ein erwählender Gott. Und die bekennenden Gemeinden haben das ja auch so in ihren Bekenntnissen stehen, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, damit wir zum Glauben kommen sollen. Und wer das weiß, dass er von Gott erwählt wurde, der darf auch in seinem Leben diesen Gott und seinem souveränen Plan vertrauen. Gerade auch in den Zwickmühlen und Sackgassen unseres Lebens. Gott hat alles in seiner Hand. Das weiß die Gemeinde in Jerusalem und das ist dann auch die Voraussetzung für die Bitte, die sie dann an diesen Gott richtet. Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken oder mit Freimut deine Botschaft zu verkünden. Ich war, man reibt sich eigentlich hier zunächst verwundert die Augen. Eigentlich müsste die Gemeinde doch jetzt beten, dass Gott sie beschützt vor den Attacken, die bevorstehen. Eigentlich müssen sie doch Gott anflehen, dass den Aposteln nichts zusteht, aber das gerade passiert hier nicht. Sie beten nicht um Schutz, sondern darum, dass die frohe Botschaft, dass das Evangelium von Jesus furchtlos und unerschrocken und mit Freimut weitergesagt wird, und zwar von ihnen selbst. Das ist ihr Anliegen. Ich denke, eine Gemeinde nach Gottes Willen betet eben dafür, dass Gott ihnen die Furcht vor den Menschen nimmt, um ihnen das Evangelium zu sagen, um zu ihnen hinzugehen, um ihnen auch wirklich von Jesus weiterzusagen. Eine Gemeinde, so wie Gott sie haben will, sieht auch die Priorität und den Vorrang der missionarischen Verkündigung vor dem persönlichen Wohlbefinden und vor dem eigenen Schutz, so wie es die Gemeinde in Jerusalem gezeigt hat in ihrem Gebet. Eine Gemeinde, so wie Gott sie sich vorstellt, ist im tiefsten Grunde des Herzens, das zeigt die Gemeinde hier in Jerusalem, missionarische Gemeinde. Sie will die anderen Menschen dort draußen erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Es gibt eine über urchristliche Mission, zwar von einem deutschen evangelikalen Theologen geschrieben, Eckhard Schnabel, der auch einmal hier in Gießen an der FDA im Bereich Neues Testament doziert hat. Knapp 1800 Seiten hat dieses Buch und in diesem Buch schreibt eben Eckhard Schnabel über die urchristliche Mission, über die Mission der ersten Christen. Und er kommt nach diesen 1800 Seiten unter anderem zu dem Ergebnis, dass die ersten Christen in der Apostelgeschichte vor allen Dingen, was waren? Sie waren vor allen Dingen missionarisch. Also selbst die ausführlichste, wissenschaftlichste Untersuchung über die ersten Christen kommt zu dem einfachen, zu dem simplen Ergebnis, Gemeinde Jesu ist missionarische Gemeinde. Gemeinde Jesu geht hinaus zu den Menschen und erzählt ihnen von Jesus. Und deshalb ist der Satz, denke ich, dem Adolf Köber, der einmal gesagt hat, eigentlich auch sehr treffend. Er sagte, zur Liebe gehört immer, dass ihr einen Menschen dort aufsucht, wo er ist und nicht da, wo man ihn schon haben möchte. Zur Liebe gehört immer, dass ihr einen Menschen dort aufsucht, wo er ist und nicht da, wo man ihn schon haben möchte. Die Menschen, die ohne Christus leben, die kommen eben nicht von selbst in unsere Gottesdienste. Gemeinde Jesu geht auch hinaus, und das ist ihr Auftrag, geht hinaus und verkündigt das Evangelium und sucht die Menschen dort auf, wo sie sind. Auch wenn es ihr nicht immer leicht fällt, aber deswegen sollen wir ja, und deswegen hat auch die Gemeinde in Jerusalem um ein furchtloses Zeugnis bzw. um Freimut gebeten. Und Gemeinde Jesu betet dafür, dass Gott die Möglichkeit schenkt, furchtlos und unerschrocken über den Glauben zu anderen Menschen zu reden. Das gehört, denke ich, zum Herz auch der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde in Jerusalem bittet Gott, dass sie ihren Glauben unerschrocken weitersagen kann. Und sie rechnet in Vers 30, so heißt es weiter, mit Gottes allmächtigen Eingreifen durch Heilungen und Wunder. Zur Zeit der Apostel hat Gott das eben oft geschenkt. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte. Die Predigt wurde begleitet von Heilungen und Wundern. Aber auch schon damals stand, das sehen wir auch da, wo Heilungen und Zeichen auftraten, auch damals stand die Predigt und das Zeugnis von Jesus im Mittelpunkt und eben nicht das Wunder an sich oder die Zeichen an sich. Diese Bekräftigung der Predigt hat Gott damals geschenkt. Heute steht eben sein Wort, seine frohe Botschaft ganz im Mittelpunkt. Gott kann ja Heilung schenken, das wissen wir. Er ist allmächtig und souverän. Und gerade wenn man die Souveränität Gottes betont, dann weiß man darum, dass Gott auch, wenn er es will, auch Kranke gesund machen kann. Aber auch wir dürfen wissen, er tut es nach seinem Wohlgefallen. Aber der Schwerpunkt liegt immer darauf, und so zeigt es auch die Gemeinde hier in Jerusalem in ihrem Gebet, dass Gott schenkt, dass wir furchtlos Menschen die frohe Botschaft von Jesus weitersagen. Wir dürfen auch weiter dafür beten. Wir sollen auch anhalten und immer wieder dafür beten, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in unsere Gemeinde kommen, beziehungsweise dass wir selbst hinausgehen und versuchen, ihnen ein Zeugnis zu sein. Und beten wir auch dafür, dass diejenigen, die predigen, es mit Vollmacht tun. Beten wir doch dafür, dass Menschen auch weiterhin hinzugetan werden zu unserer Gemeinde. Und dann, denke ich, werden wir auch eine göttliche Reaktion sehen. Vielleicht nicht so, dass die Erde bebt, so wie bei der Gemeinde in Jerusalem damals. Damit zeigte Gott im Alten Testament oft seine Nähe an. Da, wo die Erde bebte, da war sicher, da war klar, Gott ist gegenwärtig. Aber Gott, denke ich, wird uns heute Möglichkeiten schenken, in denen er unsere Furcht vor dem Nachbar, vor dem Arbeitskollegen, vor den Mitschülern und Mitstudenten wegnimmt. Und vielleicht kommt es dann so, dass der Nachbar sich auf einmal selbst interessiert für den Glauben und nachhakt und nachfragt. Gott schenkt diese Gelegenheiten, wenn wir dafür beten. Und dafür hat dann auch die Gemeinde Jerusalem gebetet. Das göttliche Resultat sah damals so aus, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und die Botschaft von Jesus frei und unerschrocken weitersagen. So heißt es hier am Ende unseres Predigttextes. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, hat also nicht zur Folge, dass man sich gewissermaßen wie auf Wolke 7 befindet oder 1,50 Meter über dem Boden schwebt. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist hat, das zeigt unser Text unter anderem zur Folge, dass man sich dazu gedrängt fühlt, anderen das Wort Gottes, das Evangelium zu sagen. Die Liebe Christi drängt uns, dass auch andere davon erfahren. Wir sehen also, dass Gott die Bitte der Gemeinde in Jerusalem erhört hat. Die Botschaft wurde weiterhin frei und unerschrocken verkündigt. Gemeinde ist da nicht Gemeinde Jesu, wenn sie sich damit begnügt, nur, und das ist die Betonung hier, nur die eigenen Schäfchen im Trockenen zu haben. Gemeinde ist nur da Gemeinde Jesu, wo sie sich dazu getrennt fühlt, von der Liebe Gottes in dem gekreuzigten Christus auch anderen weiterzusagen. Gemeinde ist da Gemeinde, wie Gott sie haben will, wenn sie mit der Menschenfurcht sich nicht abgefunden hat, sondern wenn dafür gebetet wird, dass Gott ein furchtloses und ein unerschrockenes, ein Zeugnis in Freimut schenkt. Und Gemeinde ist schließlich dort, rechte Gemeinde, wo von der Allmacht und von der Souveränität Gottes keine Abstriche gemacht werden. Das hat uns auch dieser Predigtext in Apostelgeschichte 4 gezeigt. Der Motor aber, also der Antrieb für Mission, ist eben kein Pflichtgefühl oder auch nicht das Drängen eines Pastors, der sagt, wir müssen jetzt hinausgehen, wir müssen alles tun, um von Jesus weiterzuerzählen, sondern der Motor ist die Liebe Christi selbst. Die Liebe Christi, die uns selber, die mir selber widerfahren ist, und die drängt uns, sagt es ja Paulus einmal in 2. Korinther 5, und die drängt uns, die drängt mich von selbst dazu, auch anderen von dieser Liebe zu erzählen. Wir haben es ja gerade im Lied vor der Predigt gesungen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Die Erbarmung, die mir widerfahren ist, die ich, elender Sünder, geschenkt bekommen habe durch den stellvertretenden Tod Jesu, von dieser Erbarmung und von dieser großen Liebe Gottes will ich eben auch anderen weitererzählen. Das hatten wir ja gerade gesungen in diesem Lied, wo es dann in der Strophe 3 heißt, das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit und rühme die Barmherzigkeit. Möge der Herr schenken, dass wir auch dieses Gebet auf unseren Lippen haben, dass wir ein furchtloses und unerschrockenes Zeugnis auch gegenüber dieser Welt sind.